Bei dem, was ich mir angeguckt habe, ist auffällig, dass kein Rapper auskommt ohne schwulenfeindliche oder frauenfeindliche oder antisemitische Texte. Wobei man da immer schon mal gucken muss, weil zum Beispiel schwul ja ein allgemeines Schimpfwort geworden ist, das alles Mögliche bezeichnet, aber eventuell gar nicht mal sozusagen den Schwulen als Menschen meint, sondern eine bestimmte Art sich zu geben oder irgendeine Farbe ist schwul oder sowas. Also das sind ja, ja, das ist so verallgemeinert, genauso wie Jude auch eine relativ verallgemeinerte Form des Schimpfworts ist auf Schulhöfen, die in seltensten Fällen tatsächlich Juden trifft, sondern meistens Leute, die als solche markiert werden und dann werden Worte wie Jude oder Schwuler benutzt, um jemanden aus dem Kollektiv auszuschließen, wenigstens zeitweise. Die andere Seite ist natürlich, dass der Ausmaß von Vernichtungsfantasien, also diese Vorstellung zum Beispiel Schwule ins Gas zu schicken, tatsächlich eine so eine stehende Wendung beinahe geworden ist, auch im jetzt vor dieser Veranstaltung heute Abend gibt es im Hip-Hop-Halle-Forum eine kleine Diskussion darüber und dann schreibt da zum Beispiel ein Dr. Gott, alle Schwulen vergasen, Hass, Hass, Hass. Da fragt man sich natürlich, ist das eine Provokation oder muss man das ernst nehmen tatsächlich als ja, als eine Vernichtungsdrohung. Darum wird es unter anderem auch in meinem Vortrag gehen.
In meinem Vortrag, das heißt in dem Fall in dem Vortrag von Tjaak Kunstreich, den er heute hier in Halle in knapp einer Dreiviertelstunde in den Räumen von Radio Korax halten wird. Ein Vortrag, der vielleicht auch zeigt, dass es durchaus naiv ist zu glauben, dass Hip-Hop aufgrund seiner schwarzen Wurzeln immun gegen Rechte, gegen revisionistische Vereinnahmungsbestrebungen ist. Wie gesagt, Tjaak Kunstreich wird dazu ab 19 Uhr hier in den Räumen von Radio Korax referieren. Bereits 2002 erschien im Hannibal Verlag ein Buch, das auf den Namen Fear of a Kanak Planet, Hip-Hop zwischen Weltkulturerbe und Nazi-Rap so genannt wurde. Das Buch stammt von Hannes Loh und von Murat Günge und ist so eine Art Geschichtsschreibung der letzten Jahre. Hip-Hop in Deutschland, also von den stark migrantisch geprägten Anfängen bis zu den Charterfolgen des Deutschraps. Und auch Hannes Loh und Murat Günge kommen zum Entschluss, Hip-Hop ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und reproduziert, wie diese zum Teil rassistische und antisemitische Ressentiments, benutzt Metaphern und Klischees, die vor einigen Jahren nicht denkbar waren. Am Telefon begrüße ich nun Hannes Loh. Hallo Hannes.
Hallo, ich grüße euch auch.
Hannes, du bist Mitbegründer auch gewesen der Gruppe Anarchist Academy und warst lange als Rapper in der Hip-Hop-Szene aktiv, hast Workshops und Seminare veranstaltet und hast auch neben praktischen Übungen auch Nationalismus und Rechtsradikalismus in deutschsprachigen Rap-Texten thematisiert. Heute gibt's hier in Halle ein Referat, organisiert von der AG Antifa des Studierendenrates. Titel des Vortrags ist Schwulenhass und Männerbund, die autoritäre Sehnsucht im deutschen Sprechgesang. Und die These des Vortrags ist in etwa die, dass Schwulenhass zum guten Ton in der Hip-Hop- und Rapper-Szene gehört, also eine hochgradig menschenverachtende soziale Position darstellt. Hannes, ganz einfach gefragt, ist dem aus deiner Sicht so?
Also ich kann dem eigentlich zustimmen, wobei ich schon sagen würde, dass diese Hip-Hop-Szene in Deutschland inzwischen so viele Facetten hat, dass man schon das eingrenzen sollte und dass es sich eben um dieses Genre Gangster-Rap, Straßen-Rap handelt, wo das tatsächlich zum guten Ton gehört. Das hat man ja auch in dieser Debatte um Jihad gesehen, wo es diesen homophoben Song ging, wo vor allem auch die Art und Weise, wie dann von den Protagonisten damit umgegangen wurde, interessant war, die Legitimierungsstrategien und die Rechtfertigungsstrategien, dass das doch alles nicht so gemeint sei und wo auch interessant war, wie die Leute, die zum Beispiel sowas vertreiben und damit Geld verdienen, Agro-Berlin zum Beispiel damit umgehen und also behaupten, dass das sei also, würde eben nicht zum guten Ton gehören, es seien Ausnahmen. Meines Erachtens, ich habe dazu auch in der Intro einen Artikel geschrieben, ist aber eigentlich das, was Jihad da erzählt hat, sehr ehrlich. Ehrlich in dem Sinne, dass tatsächlich in dieser Szene, in dieser Gangster-Rap-Szene so über Schwule geredet und gedacht und auch gehandelt wird.
Die Frage, die ich mir dabei auch immer stelle, ist das, was du schon am Anfang angerissen hast, nämlich die Frage, ob das jetzt eben die gesamte Rap-Szene, die ganze Hip-Hop-Szene hier in Deutschland betrifft oder ob es Ausnahmen gibt, die eben auch das Gegenteil beweisen. Aus meiner Sicht gibt es gerade so eine Tendenz, dass es teilweise eine Rückbesinnung gibt auf Ideen der Ursprünge von Hip-Hop, das dann eben auch mit völlig neuen musikalischen Formen verbunden wird, zum Beispiel in Amerika. Gibt es da so das Umfeld des Labels Anticon, wo eben die Künstler versuchen, im Hip-Hop wieder sowas wie ein politisches Bewusstsein zu verwirklichen, auch vielleicht so eine Untergrundhaltung und damit eben auch so einen kommerziellen Gangster-Schwachsinn vielleicht auch etwas entgegensetzen. Nun gibt es Leute, die genau deswegen eben zur Erkenntnis kommen, dass das, was Tjaak Kunstreich heute Abend referieren wird, nur einen ganz kleinen, nur einen ganz marginalen Teil der Hip-Hop-Szene betrifft. Ebenso den niveaulosen Teil. Macht man sich's mit so einer Analyse dann nicht auch zu einfach?
Bestimmt, ja. Also das würde ich unterschreiben, weil die Marke im Selbstwert von diesen homophoben, sexistischen Texten doch enorm sind in letzter Zeit. Also das ist sicherlich nicht marginal. Das merke ich auch als Lehrer an einem Gymnasium, wo ich diese Debatten ja auch mit meinen Schülern führe. Das sind sicherlich andere Debatten, die von Kollegen an der Hauptschule geführt werden, weil ich da mit einem Klientel zu tun habe, was gut bürgerlich ist und was diese homophoben, sexistischen Texte eher nutzt, um so ein bisschen die Eltern zu schocken und wo deutlich zu erkennen ist, dass ab der 10. 11. Klasse das weniger interessant ist und sich da also auch diese Homophobie verschwindet, also auch also reflektiert wird und auch sich da distanziert wird von homophoben Texten. Ich finde aber auch interessant zu beobachten, dass diese Gangster-Rap-Umsätze doch deutlich zurückgehen. Ja? Wenn man zum Beispiel das Album von Massiv sich anschaut, was er jetzt rausgebracht hat, was eigentlich für Hip-Hop-Gangster-Verhältnisse total gefloppt ist. Und das ist natürlich auch ein ganz klares Signal für die Plattenindustrie. Sony hat den guten Mann ja mit einer Viertelmillion gesponsert und aus einer Kleinstadt nach Berlin geholt. Und wenn also der jetzt schon mit so einem Album sich noch nicht mal in die Top 10 holen kann und relativ schnell auch wieder aus der Top 50 raus ist, dann bedeutet das bei den heutigen Verhältnissen, dass da nur ein paar tausend Tonträger über die Theke gegangen sind. Das muss man sich auch klar machen. Und ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Zenit des Gangster-Rap in Deutschland auch so ein bisschen überschritten ist. Und ich merke auch so ein bisschen, dass es andere Produktionen gibt, alternative Produktionen, die doch auch andere Themen anschneiden. Ne? Und also das wird sicherlich noch abzuwarten sein. Da wäre es zu früh, jetzt schon eine Prognose abzugeben.
Nochmal zurück zu dem Vortrag, der in wenigen Minuten hier in Halle gehalten wird. Bei dem Ankündigungstext wurde auch gesprochen von oder geschrieben von einer merkwürdigen Affinität zum Islam innerhalb der deutschen Rap-Szene und dann wurde auch das weitergeführt, dass es alles sehr anti-amerikanistisch sei, dass eben US-amerikanischer Rap kein Vorbild mehr ist, sondern eher als Feindbild fungiert. Auf die Frage nach den Abgrenzungsmechanismen, die wir Tjaak Kunstreich heute früh gestellt haben, hat er Folgendes geantwortet, was ich gerne mal einspielen würde.
Es ist schon mal erstmal sehr erstaunlich, dass zum Beispiel im Gegensatz zum amerikanischen Hip-Hop es so ist, dass sehr, sehr viele deutsche Rapper politische Texte haben. Also es gibt so zwei Sorten Texte eigentlich. Das eine ist sozusagen der Text, wo es um die eigene Lebensrealität geht, die mehr oder weniger rosig besungen wird oder gesprochen wird. Und es gibt die Bekenntnistexte, wo es um politische Bekenntnisse geht. Die sind eindeutig in der Mehrzahl. Das sind, also ich zähle zu politischen Texten auch die, wo es sozusagen darum geht, die andere Stadt oder andere Leute eben zu dissen und schlecht zu machen, weil das nämlich oft einhergeht mit der mit politischen Stereotypen. Also wenn man jemanden schlecht machen will, ist Jude, Schwuler und so weiter sehr beliebt, wenn es um politische Bekenntnisse geht. Dann ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel das Palästinensertuch immer dazu gehört und zwar auch als politisches Bekenntnis, nicht einfach nur als Accessoire. und natürlich die Gegnerschaft zu Amerika oder auch gegen Globalisierung im allerweitesten Sinne, wobei eben sozusagen diese Gegnerschaft dann auch nicht wirklich von der Gegnerschaft von irgendwelchen Nazis zu unterscheiden ist. Also es ist schon so, dass gerade der deutsche Rap sich dadurch auszeichnet, dass in ihm das Ressentiment zur Sprache gebracht wird. Und zwar ein Ressentiment, was eben so als rebellisches daherkommt, aber im Prinzip von den Texten her, das ist was, wie man aus vielen Umfragen weiß, die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Und das ist eigentlich mehr so das Spannende. Und ist die, also finde ich, dass sozusagen da eine Rebellion stattfindet, die in Wirklichkeit gar keine ist, weil die nichts anderes sagen als das, was ihre Eltern oder Großeltern schon gesagt haben.
Das sagt Tjaak Kunstreich, der wie gesagt heute Abend in wenigen Minuten bei Radio Korax seinen Vortrag genau dazu halten wird. Hannes, inwieweit fungiert denn aus deiner Sicht so US-amerikanischer Rap in der hiesigen Hip-Hop-Szene als Feindbild?
Also ich finde diese Aussage überspitzt und würde die nicht so unterschreiben. Und wenn man die Kriterien, die jetzt gerade genannt wurden, für politische Texte anwendet auf amerikanische Rap-Texte, dann würde es mich wundern, wenn man da jetzt nicht wirklich mal, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf einer Untersuchung basiert oder auf so einem Bauchgefühl oder ein paar Mal irgendwo reingehört. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich kenne sehr viele, also ich kenne im amerikanischen Rap gibt es immer wieder Holocaust-Bezüge, wo der Holocaust als Metapher eingebaut wird, schon vor 10, 15 Jahren. I Can't Stop Us Like the Holocaust zum Beispiel, oder eine sehr starke Affinität zum Islam eben auch, über diese Idee der afroamerikanischen Diaspora und Five Percenters und so weiter, starker Antisemitismus auch schon bei Public Enemy und so weiter, auch heute noch starke politische Bezüge auf Black Panther immer wieder auch. Ich sehe, dass es das, da habe ich selber auch schon Artikel drüber geschrieben, über den Anti-Amerikanismus in deutschsprachigen Rap-Texten. Ich sehe das aber nicht in dieser Massivität. Also ich, das ist sicherlich zu finden und es drückt sicherlich auch einen Anti-Amerikanismus aus, den es in der Bevölkerung grundsätzlich gibt. Aber ich finde, das ist ein Phänomen, was du auch bei den Linken findest, ja, also Palituch zum Beispiel oder Anti-Globalisierung, das findest du bei Attac oder bei der Linken, Überschneidungen mit den autonomen Nationalisten, mit Neonazi-Gruppen, die sich Che Guevara-T-Shirts anziehen. Das jetzt so auf Rap zuzuschneiden, finde ich also jetzt ein bisschen gewagt. Also da würde mich interessieren, ob das für Untersuchungen oder also welche Textmengen da untersucht wurden und auch wirklich verglichen wurden. Das scheint mir eher so eine ja so ein bisschen reißerische These, die man vielleicht so aus dem Bauchgefühl hat, zu sein. Wenn das nicht so ist, wenn es eine Untersuchung ist, würde mich die sehr interessieren, weil ich das spannend finde. Aber ich kann es so aus meinem Repertoire und Kenntnisstand wirklich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde, das ist ein bisschen, also so ein bisschen zugespitzt. So, ich meine, ich finde es okay, wenn man Thesen mal zuspitzt, so, aber in dem Fall würde mich dann schon irgendwie eine empirische Grundlage interessieren, woher der Tjaak Kunstreich da jetzt auch die Idee nimmt, dass das so ist.
Mit diesen Einwänden können wir ihn dann konfrontieren. Heute ab 19 Uhr in den Räumen von Radio Korax wird mich Tjaak Kunstreich genau dazu referieren und die Antwort daraus wird man natürlich auch zum Beispiel im Netz oder im Netz den Mitschnitt des Vortrags finden können. Hannes, was ich relativ häufig gerade noch, um ein bisschen Themenschwenk zu bringen, häufig finde, ist, dass so das, was du auch in dem oder ihr in dem Buch beschreibt, dass das ja alles nur die Schuld von Marketingstrategen der Musikkonzerne ist, dass sie diese Negativbotschaften als Provokation einfach nur aufnehmen, weil sie sich gut vermarkten lassen, dass es als ein Element der Marktstrategie ist. Wie gehst du denn persönlich mit so einer scheinbaren Realität um? Also welche Reaktionen vielleicht auch in einem emanzipatorischen Kontext machen da aus deiner Sicht Sinn? Also ich habe vor kurzem auch Kinderzimmer Productions, die haben sich aufgelöst und haben auch als einer der Gründe genau diese Realität genannt. Was glaubst du, was macht da persönlich Sinn?
Ich glaube, dass es auf der einen Seite aufgrund der Vermarktungserfolge im Moment und aufgrund der Klischees, mit denen man im Rap erfolgreich sein kann, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, als auch in anderen Ländern in Bezug auf diesen Gangster- und Straßenrap eben sehr starke Klischees mit einer sehr starken Suchtkraft gibt, die sich selbst reproduzieren und die auch durchaus Künstler dazu bringen können, dass sie in diese Authentizitätsfalle tappen. Das mag in dem einen Fall so sein, dass die selber da total hinterstehen und das auch wirklich leben. Das ist, da bin ich mir bei vielen homophoben und sexistischen Statements sicher, dass das so ist. Aber ich glaube eben auch, dass diese Themen durch die Bedürfnisse, die es eben auch zum Beispiel gerade bei der gut bürgerlichen Klientel gibt, dass da der Rapper weniger Chance hat, Künstler zu sein, ja, in dem Sinne, dass er eben, dass das, was er sagt, nicht immer authentisch sein muss, als meinetwegen ein Schauspieler. Das ist da so meine These. Das soll allerdings jetzt nicht als Entschuldigung für homophobe, sexistische oder rassistische Texte fungieren.